Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird präsentiert von Breitling. Tickt präzise und bleibt cool. Selbst wenn die Welt mal aus dem Takt geraten. Schweizerisch seit 1884.
Willkommen zum Bern einfach vom Freitag, 26. September 2025. Am Mikrofon Cami Lothe in Zürich. Hoi Cami.
Hoi Dominik.
Und eben Dominik von uns in Bern im Medienzentrum, da komme ich später noch drauf. Es gibt eine grosse Änderung bald, leider in dem Medienzentrum. Jetzt ein bisschen Housekeeping zuerst. Abo, 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 ganz wichtig. Löse das Abo. Und falls euch das zu viel ist, falls ihr sagt, ah, ich habe schon so ganz viele Sachen abonniert, dann kann man unten dran jetzt so eine schnelle Spende raushauen. Also entweder mit auf einem Link und dann auf der nächsten Seite. Oder wenn ihr uns auf nebelspalter.ch konsumiert, dann direkt unten dran. Man kann 5 Franken, man kann 10 Franken, man kann 20, man kann 50 Franken. Und ich habe gehört, es hat sogar jemand, findet uns so gut, er hat 500 Franken überwiesen. Wirklich, also danke, danke viel mal denen, die sagen, ja, Abo ist mir zu viel, aber ich spende gerade etwas. Und die, die noch wollen, live dabei sein am nächsten Event von Nebelspalter, das sei auch noch gesagt, ist die letzte Möglichkeit, jetzt noch Tickets zu lösen für Brüssel einfach vom nächsten Montag in Winterthur, Haus zur Geduld, am 6. Türöffnung, am 6:30 geht es an mit dem Martin Hübscher, SVP-Nationalrat aus dem Kanton Zürich. Ich glaube, das war Housekeeping, oder?
Ja, ich glaube, wir können die Liste, wir haben jetzt alles abhaken. Das haben wir angebracht.
Jawohl, das ist schon mal gut. Jetzt, das Thema vom heutigen Tag. Der Herr Trump will 100% Zoll auf allen patentgeschützten Medikamenten, die importiert werden in die USA. Schon wieder ein Zollhammer bei einer Branche, die für die Schweiz wichtig ist. Grosses Weinen, hat man gemeint. Aber ich habe heute gar nicht so viel gehört, irgendwie gar nicht so viele schlimme Nachrichten oder so.
Das wäre jetzt gerade meine Frage gewesen. Hast du mitbekommen, wie die Pharmabranche reagiert hat? Aber kollektiver Schock und man bringt kein Wort raus oder tut man sich da noch lieber zurückhalten?
Ich glaube, zweites. Man tut sich zurückhalten. Man war auch schon vorbereitet gewesen. Ich meine, dass da mal etwas kommen könnte, das ist länger schon ein Thema. Ich weiss es auch von Leuten aus der Branche. Kein Gejubel, aber man hat sich schon länger darauf eingestellt, dass man in den USA muss produzieren, die Sachen, die man dort möchte, verkaufen oder dann der grössere Teil davon. Oder, also da hat man schon längstens Brigaden von Leuten darauf angesetzt, das Problem vorzubereiten. Und dann ist ja beim Donald Trump jeweils auch noch nicht sicher, ob es dann wirklich so kommt. Zwar der 1. Oktober ist schon klein, aber ich habe jetzt echt wenig gehört. Und Pharma hat ja bereits angekündigt, Investitionen in Milliardenhöhe in den USA, unter anderem auch, um dort zu produzieren. Und ich glaube wirklich, die entscheidende Frage ist, kommt es wirklich? Wie genau kommt es? Ist es denn 100%? Für was gilt es? Das ist alles noch nicht so klar. Es war erst ein Posting auf seinem eigenen Social-Media-Kanal. Darum können wir gespannt sein. Wir werden das sicher weiterverfolgen. Gut. Gehen wir zum Bundesrat. Ja, Bundesratssitzung, wie immer, wenn Session ist, am Freitag. Heute müssen wir mal jemanden loben, den wir selten loben. Nämlich Elisabeth Baumschneider. Gami, Elisabeth Baumschneider macht etwas gegen die Wohnungsnot in der Schweiz. Sie tut nämlich den Ortsbildschutz lockern. Und das Lustige finde ich, wie sie das braucht. Hat sie nämlich gesagt, ja gut, wir machen den Ortsbildschutz, ich tue es jetzt nicht verkürzen, nur noch dort, wo es wirklich um Ortsbild geht. Und ich, naiv wie wir sind, haben wir gemeint, das sei schon so. Der Ortsbildschutz sei wirklich ein Ortsbildschutz und nicht irgendein Bauverhinderungsmaßnahme, die sonst irgendwo gilt. Nein, das ist bis jetzt anders gewesen. Auch wegen Bundesgerichtsurteil muss man zugeben, nicht nur wegen Elisabeth Baumschneider oder ihren Vorgängerinnen und Vorgänger. Aber jetzt sollte alles besser werden. Man könnte wieder ein bisschen mehr bauen in diesem Land.
Es ist auf jeden Fall mal ein Zeichen, dass man Vorschriften lockert und eben Bürokratie in dem Sinn möchte abschaffen. Ich habe einfach immer so ein Gefühl, bei diesen Sachen ist das letzte Wort noch nicht gesagt, weil wenn dann auch der Heimatschutz ja involviert ist, man weiss aus dem Bauwesen, mit denen hast du wirklich hart zu kämpfen. Und ob da wirklich noch das letzte Wort geredet ist, bin ich noch nicht so sicher. Aber wenn wir dadurch mehr bauen, einfacher bauen, dann ist es ein Grund, um sie zu loben.
Es ist natürlich so, dass nicht nur sie für die Hindernisse auf dem Bauwesen zuständig ist, sondern wesentlich sind es auch Kantone und Gemeinden mit ihren 700 Millionen Bauvorschriften und Baugesuchsverfahren, wo irgendwie auch 2, 3, 4, 7 Jahre dauert und wo immer wieder Beamte vorbeikommen und so weiter. Also das ist von dem her, es ist wahrscheinlich eher der Tropfen auf den süttig heißen Stein. Aber immerhin, es geht in die richtige Richtung. Und da sind wir eigentlich froh. Gleichzeitig, das ist zwar ein anderes Departement, ein Wohnungswesen, das ist beim Guy Parmelin, aber dort will man Gelder für den gemeinnützigen Wohnungsbau aufstocken. Oder die könnten dann auch bauen, wenn das Ortsbild irgendwie betroffen ist oder so. Und kommt mir aber ein bisschen schräg rein, oder? Weil das wird sowieso wahnsinnig viel Geld ausgeben in diesem Bereich, im gemeinnützigen Wohnungsbau. Ich habe mal vor langer Zeit mal die Idee gehabt, ja, die Bürgerlichen, die das irgendwie müssen bestätigen im Parlament, sie könnten ja auch das machen, was Maggie Thatcher gemacht hat. Die Council Houses, die der Staat baut, die sind ja gut und recht, aber am Schluss müssen die Familien, die dort wohnen, die Häuschen oder die Wohnungen können kaufen, weil Eigentum. Das ist das Wichtigste in diesem Bereich. Schafft Eigentum. Und wenn der Staat schon Geld ausgibt, dann soll nachher auch jemand Eigentum erwerben können. Wie findest du das, Gami?
Grundsätzlich gut, oder? Weil es ist ja so, der Staat, vor allem, also ich kenne es aus der Stadt Zürich, die Stadt ist eine der grössten Immobilienbesitzerinnen in dieser Stadt geworden. Und das ist ja genau das, was die Linken wollen, oder? Dass der Grund in dem Sinn dem Staat gehört und nicht den Privatpersonen. Aber man muss auch schon sehen, gell, wo ist eigentlich das Problem daran, wenn man das zurückverkaufen würde? Das Problem ist, man munkelt seit langem, dass die Stadt Zürich natürlich viel mehr Geld drauflegen kann als ein Privater zum Grundstück kaufen, dann beim Bauen sind sie natürlich auch nicht so effizient wie die Privaten, muss man auch sagen. Und wenn das natürlich dann auch ein Minusgeschäft wird für den Steuerzahler, der ja die Gelder überhaupt zur Verfügung stellt, wo man dann wieder verkaufen kann, wird es schwierig und dann sind wir dann wirklich bei noch höheren Preisen als die Privaten haben, wenn man das wirklich müsste abrechnen und verkaufen. Also man müsste vor allem auch schauen, dass die Privaten mehr können und einfacher bauen, weil sie bauen schon. Also ich habe es in der Stadt Zürich angeschaut, die neuen Wohnungen, die meisten, über die Hälfte kommen von Privaten, nur einen kleinen Teil eben aus gemeinnützigen Organisationen von der Stadt, und das muss man fördern, dass die Privaten können einfacher und schneller bauen. Oder wieso reden wir überhaupt über das? Es geht um Zuwanderung. Man könnte auch Zuwanderung begrenzen. Dann würde sich das Problem eben von alleine auch ein bisschen beheben.
Das ist natürlich typisch links, oder statt über Zuwanderung reden oder über Bauvorschriften, also einfach über Angebot und Nachfrage, wo bei dieser Sache total schräg ist. Ja, wenn sie einfach irgendetwas eben kollektiv und staatliches machen, oder? Und darum finde ich ja, man soll das aber so machen. Die Bürgerlichen sollen dem zustimmen, aber unter der Bedingung, dass man Eigentum schafft. Wo übrigens in der Bundesverfassung steht, dass der Staat eben Eigentumsförderung sollte betreiben. Denn, ja, der Bundesrat liest, glaube ich, den Nebelspalter, weil der Bundesrat hat jetzt tatsächlich beschlossen, dass die Aktivitäten vom Staatssekretariat für Migration zum Notfall, medizinischen Notfall aus dem Gazastreifen in die Schweiz zu holen, ja, dass man da auch noch einen Bundesratsbeschluss macht. Juhe! Was die Rechtsgrundlage ist, das steht leider in der Medienmitteilung immer noch nicht. Da futtieren sich da die Verwaltungsleute um die Beamten. Sie machen einfach mal. Und es ist auch noch verrückt, oder? Ich meine, die Sache ist schon sehr weit vorgeschritten, oder? Und jetzt am Freitagmorgen muss halt der Bundesrat noch sagen, jawohl, wir beschliessen das, oder? Und das ist einfach alles, das ist so nicht schön. Es ist einfach nicht richtig. Die richtige Reihenfolge ist anders. Und muss eingehalten werden. Wir sind ein Rechtsstaat. Und noch kurz zu den Zahlen. Steht jetzt, 20 Kinder will man holen. Da habe ich überhaupt nichts dagegen. Dass die aber 5 Begleitpersonen mitnehmen, das finde ich problematisch und schlichtweg unnötig. Die werden aber, es steht jetzt, eine Sicherheitskontrolle vor der Einreise machen. Ich finde, am besten wäre die Kinder holen und dann dürfen die Kinder entscheiden, ob sie im freien Westen wollen aufwachsen oder ob sie zurück in Gazastreifen wollen. Könnte man machen. Und dann einfach rein von den Zahlen. Jetzt die neuesten Zahlen, die jetzt der Staatssekretär für Migration bringt. 19'000 Patienten hat die WHO registriert für so Evakuationen. Die Schweiz holt 20. Das ist knapp mehr als ein Promille. Ja, es ist einfach Symbolpolitik wieder einmal. Involviert und das finde ich verrückt, gemäss Medienmitteilungen sind 4 Departemente, die WHO, Médecins Sans Frontières, die Rettungsflugwacht und dann noch Staatssekretariat für Migrations, Bundesamt für Bevölkerungsschutz, wahrscheinlich der Nachrichtendienst zur Überprüfung, noch weitere Stellen aus dem EDA und das Bundesamt für Gesundheit. Also weißt, man macht dann ein unglaublich riesiges Ding, wahrscheinlich braucht es 3 departementale Arbeitsgruppen und man hilft 20 verletzte Kinder.
Es braucht ja natürlich dann auch Kantone, oder? Wie die übernehmen genau. Ja das. Die sind jetzt da ja noch nicht involviert in dem Sinn, die kommen auch noch dazu. Ich habe die Medienmitteilung dazu gelesen. Mir sind wie 2 Sachen aufgefallen. Über die Anzahl der Begleitpersonen haben sie dort ihnen kein Wort verloren. Man redet aber von Mehrzahl. Also es ist nicht eine Begleitperson, es sind immer mehrere. Und nach der Ankunft werden Kind und alle Familienangehörigen ein Asylverfahren durchlaufen. Also es war nie die Idee, dass die Leute zurückgehen, sondern man holt die 20 Kinder plus Maximum 5 Begleitpersonen pro Kind in die Schweiz und alle werden das Asylverfahren durchlaufen. Also kann man das unter schon Resettlement kann man das subsumieren, es ist ja nichts anderes.
Genau, und das, obwohl man das eigentliche Resettlement-Programm ja ausgesetzt hat. Und es ist noch verrückt, oder wie man das einfach gerade schon so sagt, oder zum Vornherein. Und da muss ich einfach sagen, ja, ich finde es wirklich nicht gut. Und es widerspricht interessanterweise, weißt, du hast ja die Gespräche gemacht im Parlament, zum Beispiel, das ist überhaupt kein Extremist, oder Hans-Peter Portmann, der sagt, helfen ja, aber die Leute müssen nachher wieder zurück. Oder? Es ist doch einfach, man hat es aber nicht abgesprochen im Parlament vorbei. Ich bin froh, ich habe gehört, es sind Vorstöße zu dem Thema auch eingereicht worden.
Ja, Barbara Steinemann hat ja auch mit mir im Interview klar gesagt, sie hat einen Vorstoss dort vorbereitet gehabt, der müsste mittlerweile eingereicht. Sie will ganz klar antworten, auch zu dem Vorgehen und will wissen, was da genau abgelaufen ist und natürlich auch Klarheit, wie das Ganze überhaupt soll ablaufen. Und ich glaube, da hat man jetzt schon gezeigt, dass man in gerade so einem heiklen Thema. Es ist ja jetzt nicht so, dass Gaza etwas ist, was total unpolarisierend ist, sondern im Gegenteil, dass man da eben nicht nur einerseits den Bundesrat konsultieren sollte, sondern eben sich auch gut überlegen, wie macht man das mit dem Parlament, dass eben nicht das Resultat ist, dass es Vorstöße dazu gibt, sondern man das Parlament ja ins Boot holt. Das hat man ja auch nicht gemacht.
Und es geht mir wirklich um den Vorgang, oder? Hört ihr mal da aussen. Es ist einfach so, dass da in dem Fall Beamte aus verschiedenen Departementen haben einfach das Gefühl gehabt, wir müssen jetzt das machen. Wir müssen jetzt Kinder aus Gaza holen, wir müssen die mitmachen bei den anderen Ländern, die da dabei sind. 5 Begleitpersonen und Asylverfahren, alles inklusive ein Sicherheitspackage von der Schweiz. Und erst im Nachhinein hat man es dem Bundesrat unterbreitet. Und das ist der eigentliche Skandal. Gut. Gehen wir zu einem weiteren Thema. Die FDP und die EU. Da grosse Sachen stehen ins Haus, nämlich eine Delegiertenversammlung, wo man dann riesig wird diskutieren. Ich habe da gelesen. Also weißt du, als Journalist darfst du rein, aber so als Mitglied von der FDP musst du irgendwie in einem Nebensaal sein, habe ich gehört.
Was?
Weil es zu viele Leute hat. Ja, es hat zu viele Leute. Es kommen unglaublich viel. Dann laufen in den Kantonen so Intrigen. Weißt du, dass man Leute, die man weiss, dass sie EU-kritisch sind, probiert man dafür zu sorgen, dass sie nicht Delegierte sind. Oder das ist nicht irgendwie eine riesige Wahl zum Delegierten werden. Mhm. Wenn ein Delegierter nicht kann, dann gibt es Ersatzdelegierte. Da schaut man auch, dass dann unbedingt ein EU-Freund geht. Also es sind schlimme Zustände. Das Interessante ist einfach die Einladung. Oder man tut es jetzt möglichst ein bisschen tief hängen bei der FDP. Und ich verstehe das ja noch, weil die Frage, die spaltet die Partei, nicht nur die im Übrigen. Und die FDP probiert jetzt das zu sagen, ja, es geht nur um eine Vernehmlassung. Das ist ein Grundsatzentscheid. Nicht mehr, nicht weniger. Und im Schreiben an die Delegierten, ich lese es vor, heisst es dann wirklich, ja, schreibt der Thierry Burkhard dazu unterschrieben, einen Meinungszwang für die einzelnen Parteimitglieder gibt es wie immer nicht. Also nach der Delegiertenversammlung, es werden weiterhin unterschiedliche Meinungen geben. Wir erwarten daher, dass die gegenseitigen Positionen und Meinungen vor, während und nach der Debatte im Geiste des freisinnig-liberalen offenen Diskurses respektiert werden. Das heisst auch, dass die Verträge nicht so toll finden oder Stände mehr eben toll finden, dass die weiterhin ihre Meinung dafür äußern.
Zum Glück sind wir froh, dass das für die FDP noch erlaubt ist. Aber es ist schon brutal, wie man das einerseits versucht abzuspielen und dann eben, wenn du sagst, so Intrigen, die laufen, wo auch vielleicht mal einfach müsstest in den Bauch hineinschnaufen und sagen, hey, es wird eine Debatte geben und die Überzeugung haben, dass die Partei eine Mehrheit finden kann und dass das Position ist und man die dann akzeptiert. Ja, es gibt immer Leute, die verlieren an einer Delegiertenversammlung. Es gibt, wenn es nicht gerade bei der SVP ist und um SVP-Initiativen geht und es in nordkoreanische Zustände sind, gibt es halt eine Debatte, das gehört dazu. Und dann akzeptiert man das Resultat. Und das Schöne ist ja, das, was an der Urne ist, zählt ja dann nicht das, was an der Delegiertenversammlung ist.
Genau. Die anderen Parteien, muss man schon sagen, weißt, die Mitte oder auch die SP, auch die Grünen, die durchaus auch Leute haben, die unterschiedlicher Meinung sind, die machen das gar nicht, oder? Die schicken einfach irgendeine Vernehmlassung einschicken und nachher heisst dann in der Partei, ja, aber wir haben ja die Vernehmlassung, haben wir schon ja oder nein gesagt, darum müssen wir jetzt halt so stimmen an der Delegiertenversammlung, oder? Man muss schon sagen, die FDP macht doch einen schwierigeren Weg. Ja, auch weil die EU-Turbos in der FDP natürlich brutal Druck gemacht haben, weil sie unbedingt haben wollen, die Partei auf ihre Seite ziehen.
Ja, unbedingt das Ja haben und dann wie? Also könnte man dann den Sack zumachen und sagen, jetzt haben wir Ja beschlossen und damit ist die Debatte in der FDP beendet. Ja, es ist dann die offizielle Position zu der Vernehmlassung, aber eben die Mitglieder, die existieren noch als Individuum, das müsste ja die FDP wissen und dann gibt es andere Meinungen und der Diskurs ist wegen dem nicht beendet.
Überhaupt nicht. Und das ist ja schön an diesem Brief. Das ist jetzt noch, sagen wir, vom Notpräsidenten offiziell bestätigt. Zum Thema Ständemeer. Ich mache gerne aufmerksam noch einmal auf die Petition, die unbedingt Ständemeer will. Das ist auch eine starke Position in der FDP, dass man sozusagen sagt, okay, wir sind vielleicht für die Vertrag, wir wollen es aber am Ständemeer unterstellt haben, das ist sicher eine interessante Frage. Und wenn ihr die Petition wollt unterzeichnen, das würde ich euch empfehlen, dann unten dran auf den Link klicken, das gibt eine ganz interessante Sache. Und die Auseinandersetzung, die ist ganz, ganz wichtig. Es geht zum Schluss um die Frage, wie ernst dass man Volksentscheid wirklich nimmt.
Jetzt eine wichtige Meldung zu den EU-Verträgen. Mit dem Ständemeer steigt die Hürde für die Annahme der schädlichen EU-Verträge bei der Volksabstimmung von 50 auf rund 55%. Letztlich entscheidet das Parlament, ob auch die Mehrheit der Kantone zustimmen müssen. Helfet mit, Druck auf Parlamentarier aufzubauen und unterzeichnet unter www.eu-vertrag.ch die Vernehmlassungsantwort, die Ständemeer fordert. Jetzt geht es darum, sich nicht nur zu informieren und aufzuregen, sondern auch selber etwas Kleines gegen die EU-Anbindung zu machen. Also auf www.eu-vertrag.ch unterzeichnen. Merci.
Gut, jetzt gehen wir ein bisschen zum lustigeren Teil der heutigen Sendung. Zuerst haben wir heute im Medienzentrum erfahren, mehr oder weniger offiziell. Unser Zentrum wird Hochsicherheitstrakt. Gami, mach dich gefasst, wenn du auf Bern kommst.
Oh Gott, wird sie. Es ist ja schon anstrengend, dass wir auf Bern, also schon mal ins Parlamentsgebäude, ist verständlich, aber das Medienzentrum, wie schlimm wird es?
Es wird so, dass es auch wie das Parlament aufgestuft wird in die höchste Kategorie, Vereinzelungsanlage. Und das Argument ist lustig. Es ist gesagt worden, ja, ein Parlamentarier sei eben bei uns im Haus gefördert. Oder, du musst dir also vorstellen,
dass wir ihnen schwierige Fragen stellen.
Ja,
das
genau.
Ist gefördert.
Ja, genau. Nein, und sie kommen ja, weißt du, über die Straße ohne Security und so, aber ins Haus hinein, dann sind sie eben gefördert. Und das Verrückte ist, wer holt denn Leute ins Haus hinein? Das ist einerseits bei Medienkonferenzen die Bundeskanzlei selber und dann bei den Journalisten ist es eigentlich meistens der SRF.
Stimmt,
oder? Ich meine, höchst selten bringe ich mal jemanden da rein. Ich mache ja meine Interview eigentlich im Bundeshaus dann. Also es ist eine sehr prekäre Situation. Ich finde es sehr schade. Und man hat einfach den Eindruck, da ist die Bundeskanzlei, ich weiss jetzt nicht, ob es der Urs Bruderer ist, aber die Bundeskanzlei, wo einfach jede Session sich nochmal überlegt, wo müssen wir noch mehr machen. Und der Hintereingang, der wird ganz zugetan. Ich finde es hochproblematisch und ich finde, man macht einfach viel, es ist einfach nicht mehr das Land, wo wir eigentlich sind, wenn wir so vorgehen. Oder?
Ja, es ist dann so ein Journalismus hinter verschlossenen Türen, hinter Sicherheitstüren. Und ich habe doch irgendwie noch ein Gefühl, dass der Journalismus ein offenes Bild von sich haben und das auch ausstrahlen. Und jetzt hast du wirklich das so richtig noch hochkarätiger, wenn man Bundeshausjournalist ist, hinter eben Schleusen und Sicherheitsmaßnahmen, Gefährdung, alles. Und dabei leben wir in der Schweiz und es ist eines der sichersten Länder auf dieser Welt. Also da hat man ein bisschen am Ziel vorbeigeschossen.
Völlig am Ziel vorbeigeschossen. Man kann nur hoffen, dass sie sich das nochmal überlegen. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt, glaube ich. Jetzt müssen wir zu einem lustigen SP-Nationalrat gehabt, einem Liebling vom Nebelspalter, schon x-fach ausgezeichnet als Löli des Tages. Ja, jetzt fordert der Fabian Molina, SP Zürich, ein Gesetz gegen Lügen im Bundesrat. Und zwar der Anstoß ist das Debakel um den Fixpreis von der Viola Amherd, der ehemaligen VBS-Vorsteherin. Und das Gesetz soll eben den Bundesrat zwingen, am Parlament stets die Worte zu sagen. Das finde ich grossartig. Vor allem finde ich es toll, dass er das nur für den Bundesrat will. Oder? Er scheint genau zu spüren, wenn das für alle Politiker würde gelten, dann könnte es nämlich auch der Fabian Molina aus Zürich treffen.
Ich finde vor allem, ich finde die Argumentation so ein bisschen spannend, oder? Dass man das Bundesrat, das möchte man ja als Prinzip auferlegen, weil strafrechtliche Massnahmen gibt, kann es in dem Sinn nicht wirklich geben. Das gibt er ja auch zu, dass da die Möglichkeiten sehr begrenzt sind, um einen Bundesrat zu bestrafen. Aber das ist
nicht.
Ja.
Viola Amherd ins Medienzentrum. Viola Amherd ins Medienzentrum Gefängnis.
Ja. Aber man muss sich überlegen, ist das eine Sache mit der Wahrheit? Gerade bei politischen Diskurs hat jede Seite doch immer das Gefühl, sie hat die Wahrheit gepachtet. Es ist nachher eine Frage von der Auslegung. Und ich glaube, gerade bei der Kampfchat ist ja die Frage, die man muss klären muss. Was ist genau dort abgelaufen? Wir wissen ja, es gibt es hat mehrere Berichte oder Studien gegeben zum dem Fixpreis. Wir wissen aber das Resultat noch nicht, wenn ich richtig bin. Ein Missverständnis ist noch ganz viel offen. Und dann wirklich herausfinden, was ist die Wahrheit, wer hat was gewusst, ist dann schon noch eine grosse Sache, um dann wirklich zu sagen, da ist aktiv gelogen worden.
Ja. Und es gibt aber von Fabian Molina gibt's Beispiele, wo man so könnte wirklich an den Punkt führen, wo man dann schon muss sagen, ja, mindestens geschwindelt hat der Fabian Molina. Gut, wir sind noch nicht fertig mit der Liste der lustigen Sachen. Nämlich im Kanton Schweiz ist aus einem Afghan plötzlich ein Pakistani geworden. Was ist passiert, Gami?
Es ist so ein bisschen Absurdistan wieder mal. Und ich wirklich. Perfekte Geschichte für einen Freitag, sehr viel Unterhaltung. Der Asylbewerber, der steht eben im Verdacht, dass er Behörden im Kanton Schweiz täuscht hätte. Er hätte eben falsche Angaben zu seinem Alter und seiner Nationalität gemacht. Und aus einem 29-jährigen Afghan ist ein 39-jähriger Pakistani geworden. Jetzt hat es eine Strafanzeige gegeben wegen Urkundenfälschung, Fälschung von Ausweis und Täuschung von den Behörden. Und wenn wir bei dem Thema sind, zuerst mal einfach, wenn du schon lügst, wieso Pakistan? Ich habe das Gefühl, also deine Aussichten auf Asyl in der Schweiz sind ja auch nicht so gut. Afghanistan, das ist ja nicht so gut.
Ich glaube schon. Also Afghanistan ist wahrscheinlich schon.
Ist vorläufig aufgenommen, ja gut, dann bleibst du auch für immer da, das stimmt.
Asyl kommst wahrscheinlich eher rüber und wenn nicht, kannst du eher bleiben.
Ja,
und
dann bleibst du, ja.
Nach 5 Jahren ein Härtefall, weißt du? Es ist glaube ich, schon noch optimieren. Mich nimmt es wunder, woher der Pakistani das genau so weiss. Oder wer hat denn das gesagt? Du musst einfach sagen, sitzt aus Afghanistan. Was in dem Artikel, er hat offenbar probiert, einen Ausweis zu fälschen. Das finde ich interessant, weil ich habe immer gemeint, dass die meisten Asylbewerber den Pass wegschmeissen. Also der hat wirklich noch offenbar einen afghanischen Pass gefunden haben oder gekauft haben. Kann man die irgendwo kaufen? Ich würde auch gerne einen. In Istanbul vielleicht. Oder tut der Herr Erdogan die gerade verteilen, afghanische Pässe. Ja, wäre doch auch noch schön. Fragen über Fragen. Gratulation aber an die Behörden in Schweiz. Was ich nicht genau weiss, ist, wie es rausgekommen ist.
Es hat noch keine Meldung, was Resultat ist in dem Sinn. Und vor allem die wichtige Frage, wird jetzt ein Asylprozess eingestellt? Also ich meine, das ist eine vorsätzliche Täuschung, die man da begeht. Also ich meine, muss man schon sagen, ist nicht ganz unproblematisch, wenn man ein Gastland von Tag 1 verarscht und behauptet, man ist aus Afghanistan und noch 10 Jahre jünger.
Look, es tut mir leid, ich könnte den Fall zwar auch nicht, aber Gami, ich mache jede Wette mit dir. Und wahrscheinlich wettest du gar nicht dagegen. Der Mann bleibt auch so im Kanton Schweiz. Wir tun im ganzen Asylwesen tun wir ständig irgendwelche Verfahren machen. Und das Resultat ist immer das Gleiche. Er bleibt da, sie bleibt da, sie bleiben alle da. Auch bei diesen Gaza-Leuten, oder wird das so kommen? Das ist einfach wirklich das grosse Problem in dem Politikbereich. Ich habe gestern noch an der Session grosse Diskussionen gehabt mit einer grünen Nationalrätin, darüber mit der Greta Gysin aus dem Tessin. Oder es ist einfach, wir machen das riesen Brimborium. Und am Schluss bleiben die Leute einfach da. Die Frage ist, am Schluss sind wir ein Einwanderungsland für Asylbewerber aus der ganzen Welt, insbesondere aus Nordafrika und aus Asien. Oder sind wir das nicht? Das muss irgendwann einmal das Volk, finde ich, bei uns entscheiden.
Darum zum Schluss gerne noch einen Seitenhieb natürlich als SEM. Das wollte ich mir wie nicht entgehen lassen für so einen Freitag. Ist immer gut. Weil wir dürfen nicht vergessen, seit dem April dürfen wir ja Datenträger von Asylsuchenden auswerten. Handys, Laptops, alles. Man darf das anschauen. Das darf man eigentlich schon viel länger, weil es ist eine parlamentarische Initiative von 2017. Aber beim SEM hat man lieber zuerst eine dreimonatige Testphase gemacht. Es ist aktuell nur in zwei von den Bundesasylzentren, wo man das macht. Eine Ausweitung, sage ich mal, geplant. Also da bloß nicht so viel Datendrang im SEM. Man weiss aber, 73% der Asylsuchenden händigen am Bund kein Ausweispapier aus, wenn sie da ankommen. Also, let's go, schaut die Datenträger an, aber im SEM ist man immer noch in einer Testphase, Auswertung und man hat es mal vor.
Ja, nein, und man ist beschäftigt mit 20 medizinischen Notfällen, mit je 5, 7 oder 12 Begleitpersonen in die Schweiz zu holen. Das ist es doch. Man tut die falschen Prioritäten setzen, das ist das Problem. Und das Verrückte ist, für SEP gibt es nicht nur einen parlamentarischen Auftrag, sogar wirklich ein Beschluss, oder? Und es ist, das ist wirklich das Eigenleben von der Verfassung, von der Verwaltung, man will schlimmer. Das ist schlimm, das ist wirklich schlimm. Mit dem gehen wir nicht so lustigen Schluss, gehen wir ins Wochenende. Danke vielmals allen fürs Zuhören. Unten dran geht etwas spenden, das würden wir danken. Ihr könnt ja einfach etwas spenden, damit Gami und ich am Wochenende können den Gin Tonic.
Am Sonntag? Abstimmungssonntag können wir dann, haben wir vielleicht das Budget für den Gin Tonic, wo wir uns teilen können. Vielleicht sogar haben wir beide einen.
Genau, also für dich in Zürich das ist es auch teuer, 20 Franken. In Bern ist es ein bisschen günstiger, 15. Ja, könnt euch entscheiden, wenn wir was spenden. Ihr könnt das auch schreiben uns auf berneinfach@nebelspalter.ch. Wir würden selbstverständlich, die das machen, auch machen wir ein Foto legal und schicken das ihnen zurück. Ja, versprochen. Danke vielmals fürs Zuhören, danke fürs Weiterempfehlen, danke fürs wieder dabei sein am Montag auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit und denkt daran, ihr müsst euch nie entschuldigen, wenn ihr am Wochenende einen Gin Tonic trinkt.
Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird präsentiert von Breitling. Tickt präzise und bleibt cool. Selbst wenn die Welt mal aus dem Takt geraten. Schweizerisch seit 1884.